ARD.
Sie könnte es sich längst bequem machen mit 66 Jahren. Zeit mit den Enkeln, ansonsten Helm, Kutte und ab mit dem Motorrad in irgendwelche Serpentinen. Denkt sie nicht dran. In Düsseldorf war sie als erste Bürgermeisterin die Stratzi, in Berlin aber auch schon die Alte, die nervt. Und statt Ruhestand macht sie jetzt Europa und bleibt eine schroffe Gegnerin des russischen Kriegspräsidenten Wladimir Putin. Ist Deutschlands Unterstützung für die Ukraine grenzenlos? Fragen wir heute die Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und später in der Sendung die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff und den Autor und Kolumnisten der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl. Frau Strack-Zimmermann.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Applaus ist Ihrer.
Vielen Dank.
Sie kommen frisch vom Parteitag, muss man sagen. Der war hier in Berlin. Und auch dort haben Sie über Ihren Motorradlehrer geredet. Hören wir mal kurz rein.
Und ich halte es mit meinem Motorradtrainer, der doppelt so groß und doppelt so breit ist wie ich. Und mir immer wieder gesagt hat, guckst du scheiße, fährst du scheiße.
Damit meinen Sie die Umfragen, oder? Also wenn Umfragen mies sind, sollte man nicht drauf gucken?
Ja, dieser Trainer hat mir wirklich beigebracht, wenn man in der Kurve liegt mit dem Motorrad, aus der Kurve rauszuschauen und nicht dahin zu schauen, wo man nicht hin will. Und das war im Kontext dessen, dass unsere Umfragen ja überschaubar sind und dass natürlich Parteifreundinnen und Freunde, fühlt sich natürlich besser an, wenn man Rückenwind hat als Gegenwind. Wir wissen, Gegenwind stellt den Charakter, aber in dem Kontext habe ich das gesagt. Ich habe überlegt, ob ich sage, weil ich natürlich weiß, wenn ich das Wort nenne, gibt es wieder Leute, die sagen, Frau Strack-Zimmermann, muss das sein. Aber es war ein Zitat, insofern ging das in Ordnung.
Das kann man dann auf ihn schieben, meinen Sie, ne?
Sozusagen, genau.
Sie drohen, aus der Kurve zu fliegen, das muss man jetzt noch mal ganz deutlich sagen, weil die FDP hangelt sich derzeit an der 5%-Hürde entlang. Nur noch jeder Dritte der FDP-Wähler von 2021 würde jetzt wieder FDP wählen. Das nennen Journalisten gerne die Todeszone, in der sie sind. Und jetzt liegt alle Hoffnung auf Ihnen. Sie sollen das Ruder jetzt rumreißen. Und Christian Lindner hat Ihnen gestern zugerufen auf dem Parteitag, du hast eine große Verantwortung, Marie-Agnes. Das klingt fast wie eine Drohung.
Ja, ich habe auch gedacht, was will er mir damit sagen? Ich bin ja nur begrenzt, meine Schultern sind ja begrenzt. Naja, es war jetzt nicht nur wegen des Wahlkampfes, sondern auch die Verantwortung, die wir natürlich alle gemeinsam tragen. Und in der Tat ist das, jetzt mache ich Parteipolitik, ich mache Politik, verstehe ich das gar nicht so ganz, warum wir da an diesen 5% festbetoniert sind. Aber Politik ist kein Ponyhof und müssen da eben dran arbeiten, dass es sich ändert und auch den Menschen erklären, warum wir eine andere Position haben, auch in einer Konstellation der Regierung. Es sind drei Parteien, das ist mal per se nicht einfach. Und dann sind wir natürlich unterschiedlich sozialisiert. Und ich glaube, das gehört auch zur Einschätzung dazu, dass eben diese Regierung 70 Tage nach Antritt eben mit diesem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine, dem zweiten, innerhalb von 8 Jahren konfrontiert worden sind, was eben sehr viele Dinge, die wir auch sehr mit Werf angehen wollten, erstmal zurückgestellt haben.
Wenn Sie die anderen Koalitionspartner ansprechen, dann muss man sagen, bei den anderen läuft es nicht ganz so schlecht wie bei der FDP. Liegt denn die Latte jetzt so hoch, dass Sie 5, 6, 7, 8% schaffen müssen in Europa? Oder was heißt das, wenn Christian Lindner sagt, du hast jetzt eine große Verantwortung?
Naja, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht beantworten. Schauen Sie, und jetzt bin ich wieder bei diesem Spruch, guckst du scheiße, fährst du scheiße. Wenn man in den Wahlkampf geht oder im Wahlkampf ist, und ich bin seit 6. Januar mit dem Dreikönigstreffen in Stuttgart der Freien Demokraten unterwegs, bin in ganz Deutschland unterwegs, ich habe viele Diskussionen, also in positiven Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. Natürlich habe ich ein Ziel, ein vernünftiges Ergebnis einzufahren, was immer das auch bedeutet. Nach oben gibt es natürlich nie Grenzen. Ich lege das immer zu und sagen, ich komme ja aus Düsseldorf und da gibt es den berühmten Killepitch. Das ist ein Kräuterschnaps aus den 40er Jahren. der seinerzeit gebraut wurde.
Wie viel Prozent hat der?
42.
Und das schaffen Sie nicht. Okay, aber im Ernst, es geht um viel. Es geht um darum, den Wohlstand in Deutschland zu erhalten und die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen. Da ist sich die FDP ja auch mit ihren Koalitionspartnern einig. Die Grünen wollen sogar Unternehmenssteuern senken. Das Problem ist nur, dass sie sich nicht einigen können auf den Weg, wie das finanziert wird. Die Grünen und die SPD wollen die Schuldenbremse lockern. Die FDP hält eisern darin fest. Wo könnte da Ihrer Meinung nach ein Kompromiss liegen?
Also es sind natürlich mehrere Themen. Ich glaube, dass die Koalition natürlich vereint, dass aufgrund der Herausforderungen, die sich auch wirtschaftlich bemerkbar machen, dass wir einen Weg finden müssen, dass Deutschlands Motor, Wirtschaftsmotor wieder anspringt. Denn das tut er nicht. Und zwar ist das keine neue Erkenntnis, sondern das hat Christian Lindner auch bei dem Parteitag noch mal anhand einer Grafik erklärt, dass seit 10 Jahren das sukzessive bergab geht. Und insofern ist nicht das Ziel, was uns trennt, sondern der Weg dorthin. Und jetzt bin ich wieder dabei. Wir sind 3 unterschiedliche Parteien. Es gibt eben Parteien, die sagen, wir machen Schulden, um dann sozusagen aus der Politik heraus den Unternehmen zu sagen, wo geht's entlang. Wir sind der Meinung, Schulden kann man immer nur machen auf Kosten der Generationen, die danach kommen. Sie müssen irgendwann bezahlt werden. Mhm. Und wir wollen eben diese Wirtschaft anders entfesseln. Und das sind nun Punkte, und deswegen haben wir ja mehrere Punkte, die übrigens einzeln genommen gar nicht neu sind, sondern nur kumuliert. Und da muss man sich eben zusammensetzen, einen Weg finden. Denn es muss ja ein Haushalt aufgestellt werden. Das ist ja immer die Disziplin einer Koalition.
Richtig. Bleiben wir doch bei Ihnen. Sie wollen die Bundeswehr ertüchtigen. Sie kämpfen wie keine Zweite als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses für die militärische Hilfe für die Ukraine in einem Krieg, von dem wir nicht wissen, wie viele Jahre er noch andauern wird. Das kostet Milliarden. Wo sollen die herkommen?
Also zuerst muss man mal sagen, Frau Mioska, dass wir seit 1990, und wenn ich wir sage, ist es nicht nur die Bundesrepublik, sondern alle europäischen Staaten, nach der Öffnung der Mauer und dem Ende des Ost-West-Konfliktes die Armee komplett runtergefahren haben. Keine Kasernen mehr, kein Material mehr, weniger Soldaten, Soldatinnen. Und das fällt uns jetzt angesichts der unmittelbaren Bedrohung, die 2014 zum ersten Mal begann, aber nur so im dröhnenden Schweigen unterging, ist das ein Thema, was nicht nur Europa übrigens, sondern die ganze Welt jetzt infiziert hat. Und wenn Sie mich so fragen, hätten wir schon deutlich früher mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Und letztlich ist es eine Frage der Priorität.
Und also das wir hätten die Schuldenbremse schon vorher locken.
Nein, nicht mit Schulden, sondern die Priorität, sich um die Bundeswehr zu kümmern. Also um eine resiliente Armee zu haben, um Geld in die Hand zu nehmen, eine Armee aufzubauen, um letztlich, und darum geht es ja, resilient zu sein, heißt, um auch abzuschrecken. Nach dem Motto, wir sind so stark, denkt nicht mal darüber nach, Westeuropa anzugreifen. Und das ist jetzt, wenn Sie mir erlauben, das noch den Gedanken, da geht es natürlich darum, Prioritäten zu setzen. Und wenn jemand in eine Wohnung einzieht oder in ein Haus, dann wird er sich Gedanken darüber machen, ist das Dach dicht, ist das Fenster dicht, schließt die Türe, bevor er sein Sofa reinschiebt. Und wir müssen wissen, angesichts der grauenvollen Erfahrungen, nicht nur in der Ukraine, dass wenn man angegriffen wird, die Themen, die uns berühren, ein Sozialstaat zu haben, ein hohes Gut, in diesem wohlhabenden Deutschland zu leben, dass das eben plötzlich in Frage gestellt würde, wenn wir angegriffen werden. Und wir erleben schon Angriffe, nicht konventionell, aber hybrid, asymmetrische Angriffe. Deswegen sage ich als Sicherheitspolitikerin, und mir wird ja oft vorgeworfen, ich sei eine Kriegstreiberin. Ich bin keine Kriegstreiberin, sondern ich bin die Vorsitzende eines Ausschusses, der sich mit Verteidigung beschäftigt und letztlich mit dem Schutz dieses Landes und der Bevölkerung. Und da muss man Prioritäten setzen. Deswegen, ich möchte, wir haben dieses 100 Milliarden Sondervermögen, einmalig sozusagen, um die Bundeswehr erstmal auch von Grund auf zu modernisieren. Aber auf Dauer brauchen wir einen höheren Etat. Das ist in der Tat so.
Und wo soll der herkommen?
Naja, dass Sie letztendlich in jedem anderen Bereich sich überlegen müssen. Wir haben ja immer die Diskussion oder auch der Vorwurf.
Sie wollen es aus dem Etat heraus wuchten. Und ich glaube, dass es nicht funktioniert. Und da bin ich nicht die Einzige. Wir fragen mal den, der sich damit auskennt. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der hat diese Woche bei Sandra Maischberger Folgendes gesagt.
Es gibt einen Weg dazu, zu dem müssen sich einige Kollegen bereit erklären.
Einer vor allem. Heißt Lindner.
Ich rede auch mit allen darüber, weil ich der festen Überzeugung bin, nach der Corona-Pandemie mit Hunderten von Milliarden Euro Ausgaben für Stützung der Wirtschaft, Stützung der Arbeit und vieles andere mehr, alles richtige und notwendige Entscheidungen. Der Beginn des Krieges gegen die Ukraine, den Putin führt, bedeutet Unterstützung für die Ukrainer in zweistelliger Milliardenhöhe. Ja. Wir reden über eine Neuausrichtung der Bundeswehr und reden über dreistellige Milliardenbeträge. Ich glaube nicht daran, und eigentlich kann das auch niemand glauben, dass man das mit Kürzungen in anderen Titeln des Bundeshaushalts ausgleichen kann.
So, zweistellige oder dreistellige Milliardenbeträge. Und jetzt kommt der Finanzminister Christian Lindner und sagt, wenn wir so bis 2028 ordentlich haushalten, dann könnten wir vielleicht die Corona-Tilgung weiter verschieben. Das brächte vielleicht 9 Milliarden. Und wenn Sie dann beim Bürgergeld noch ein bisschen sparen, sind das noch ein paar Kinkerlitzchen. Aber es gibt keine zwei- bis dreistelligen Milliardenbeträge. Also nochmal. Geht es ohne Schulden aufzunehmen, Frau
Schatzmann? Ja, das geht. Und Herr Pistorius und ich arbeiten wirklich eng zusammen. Und ich bin froh, dass er der Verteidigungsminister ist, sage ich offen. Das Jahr mit seiner Vorgängerin war ein verlorenes Jahr, gerade im Hinblick auf den Herausforderungen. Diese Summe, die er nennt, wird ja nicht heute fällig. Die wird ja nicht innerhalb von 12 Monaten fällig. Wenn Sie heute, nur mal ganz praktische Beispiele, neue Fregatten bauen lassen, weil wir die Marine stärken müssen angesichts der Bedrohungen auch auf den Seewegen.
Diese Woche wurde bekannt, dass die Litauen-Brigade, also jene Soldatinnen und Soldaten, die von Deutschland aus fest in Litauen stationiert werden, 11 Milliarden kosten. Allein die Litauen-Brigade 11 Milliarden.
Ja, also aber auch da, ja, ich will nicht die Posten als solches schmälern. Wenn Sie Fregatten bauen, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann geben Sie die in Auftrag und dann können Sie davon ausgehen, die laufen in 5 bis 6 Jahren zu. Die werden ja nicht im Supermarkt ins Körbchen gelegt. Das heißt, letztlich ist es ein durchschnittlicher Lauf dessen, was brauchen wir, was müssen wir auch heute bestellen, damit die Unternehmen, die Werften auch wissen, was sie in den nächsten Jahren herstellen. Und nochmal, es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und da diskutiere ich natürlich nicht nur ich mit Herrn Pistorius, der ja lange Innenminister war, er war auch lange Oberbürgermeister. Er weiß, von was er spricht, und ich weiß es auch als ehemalige Bürgermeisterin, dass sie letztendlich dafür Sorge tragen müssen, dass eine Langfristfinanzierung feststeht. Und unsere Sorge ist, wenn sie die Schuldenbremse aufmachen und sagen, nur für die Verteidigung, in Anführungszeichen. Ich kann Ihnen sagen, dazu kenne ich alle Kolleginnen und Kollegen gut genug, dann wäre wirklich, würde ein Wall brechen, dann würde ununterbrochen in diesen Haushalt gelangen. Und genau das wollen wir nicht. Es ist eine Frage der Disziplin.
Sie sind
haben einen sehr hohen
Sozialhaushalt. Sie zeigen sich jetzt sehr diszipliniert mit Ihrer Partei. Aber wenn ich von Ihrem Engagement für die Ukraine ausgehe, dann verstehe ich das nicht ganz. Sie kämpfen wie eine Löwin für die Ukraine. Sie legen sich mit dem Kanzler an. Sie stimmen bei einem Antrag im Bundestag für die Lieferung der Marschflugkörper Taurus gegen Ihre eigene Bundesregierung mit der Opposition. Und wenn es ums Geld geht, dann sagen Sie, nö, da müssen wir mal gucken, wie der Etat das hergibt. Und Sie sagen, es ist eine langfristige Finanzierung, also das machen dann die Nachfolgeregierungen, die haben dann das Problem. Darüber freut sich die Ukraine nicht, was Sie jetzt hier heute Abend sagen.
Ich glaube, dass die Ukraine sich keine Gedanken darüber macht, wie die Bundesrepublik etwas finanziert, sondern sie machen sich Gedanken, können wir noch mehr bekommen, um diesen grauenvollen Krieg überhaupt zu gewinnen bzw. nicht zu verlieren. Und nochmal. Das, was Sie gerade sagten, ich kämpfe wie eine Löwin dafür, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wenn wir der Ukraine nicht helfen, mit allem, was wir können, nicht nur Deutschland übrigens, keine bilaterale Frage, sondern alle europäischen Staaten, und wir haben Staaten, die sind engagiert, die nordischen und die baltischen. Da gibt es aber andere Staaten in Europa, die sich relativ schnell eingerollt haben und wieder im Körbchen Platz genommen haben. Also da gibt es viel Luft nach oben. Und ich bin der Meinung und ich sehe das, dass das, was wir liefern können, aus dem Bestand, nehmen wir jetzt mal den Taurus, was Sie es gerade sagten, wir haben, das ist kein Geheimnis, 600 davon, die natürlich nicht alle an die Ukraine gehen müssen, sondern nur ein Bruchteil dessen, um zu wirken. Das heißt, wir haben Dinge aus dem Bestand und die Industrie stellt her. Und deswegen ist es nicht nur eine Frage der Finanzierung heute, sondern sind wir bereit, auf Dauer die Ukraine auf der einen Seite zu helfen, die Bundeswehr zu stärken. Und jetzt kommt der Link, was Sie sagen. Und wenn wir glauben, wenn dieser Wirtschaftsmotor anspringt, wenn wir diszipliniert sind, wenn wir schauen, was für Wünsche werden eigentlich an den Finanzminister gerichtet. Wir haben einen sehr starken Sozialstaat, sehr gut. Aber immer noch was drauf, immer noch was drauf. Oder können wir nicht mal hinterfragen, ich komme ja aus der Kommunalpolitik, ich kenne ja dieses immer wieder drauf und drauf. Also auch das selber hinterfragen, ist alles, was wir bisher gemacht haben, können wir Dinge verändern? Oder, das war unser Vorschlag, die nächsten 3 Jahre nicht noch mehr auf diesen Posten drauf zu machen.
Und dann glauben Sie ernsthaft, dass das reicht?
Ja, ich glaube das. Ich glaube, es ist eine Frage der Priorisierung nochmal, und da diskutiere ich auch mit Herrn Pistorius drüber, nochmal, wenn wir dieses Fenster aufmachen, werden wir der Lage nicht mehr Herr. Und das halte ich für auch fiskalisch für hochproblematisch.
Da hat Herr Pistorius ja, wie wir gehört haben, eine komplett andere Haltung. Aber da können Sie weiter drüber diskutieren. Wir gucken mal in Ihre Vergangenheit. Sie haben so schlimm ist das gar nicht. Sie haben als junge Frau eine Veranstaltung mit Franz Josef Strauß gesehen in Duisburg-Rheinhausen. Und Sie haben gesagt, er hätte Sie damals sehr beeindruckt. Wenn Franz Josef Strauß die heutige Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann erleben dürfte, was müsste ihm an Ihnen gefallen?
Das Lustige ist ein tolles Beispiel, es war nicht abgesprochen.
Gar nichts abgesprochen.
Ja eben, weil Franz Josef Strauß der erste Vorsitzende des Verteidigungsausschusses war. Mhm. Das wusste ich übrigens nicht. Es gibt so eine Ahnengalerie, da hängen die Bilder, wo ich dann auch irgendwann mal hängen werde. Also das Bild von mir. Und da hängt auch Franz Josef Strauß. Ja, ich war seinerzeit fasziniert. Es gab keine sozialen Netzwerke, das muss man sich alles vorstellen. Es waren unvorstellbar Massen von Menschen in Duisburg. Die einen fanden ihn wahnsinnig und die anderen fanden ihn wahnsinnig schrecklich. Das würde ihm heute an mir gefallen. Ich glaube, dass ich als Vorsitzende des Ausschusses Anzeige erstatte, wenn jemand aus einer geheimen Sitzung plaudert, um sich wichtig zu machen, ohne das Gespür zu haben, dass es um die Sicherheit der Bundesrepublik ging. Weil er seinerzeit, unter anderen Vorzeichen allerdings, wir erinnern uns in den 60er Jahren, die Diskussion mit Augstein vom Spiegel, was eigentlich Geheimnisverrat ist. Mhm. Ich glaube, da würde er mir sagen, Marie-Agnes, gibt's Sunder, so geht's nicht. Vielleicht auch, dass ich relativ geradeaus bin. Ich bin einfach der Meinung, das ist nicht für alle angenehm, das weiß ich, bin ja auch Projektionsfläche, dass wir unsere Meinung offen austauschen. Ich finde es extrem anstrengend, dieses um die Ecke und Interpretationsspielraum zu lassen. Vielleicht liegt das auch an meiner Lebenserfahrung. Ich kann nur sagen, man kann auch Dinge auf den Tisch legen, das kann man unterschiedlich sehen, aber dann ist es gesagt. Und das konnte Franz Josef Strauß übrigens, also man muss es sich bei YouTube angucken, was da in Duisburg die Post abging. Mhm. Das war schon besser als jedes Fußballspiel mit Bayern München.
Ich bin sicher, er würde Ihren Zunder mögen, den Zunder, den Sie dem Kanzler geben, aber zum Beispiel auch der AfD. Und da gucken wir uns ein Beispiel an vom NRW-Jahresempfang, im Neujahrsempfang in Düsseldorf.
Die AfD ist eine Partei, die groß geworden ist, weil Probleme nicht angegangen worden sind. Die Partei lebt davon. Und je größer, jetzt produziere ich wieder eine Schlagzeile. Je größer der Haufen Scheiße ist, umso mehr Fliegen sitzen drauf. Kann man sich jetzt überlegen, wer die Fliege ist.
So, wer sind die Fliegen?
Also, Sie haben es natürlich sehr pointiert rausgegriffen. Ich ahnte es ja, während ich sozusagen...
Sprechen Sie pointiert oder
ja,
sprechen Sie
nein, pointiert? Nein, 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 aber da gab es ja einen Vorsatz und einen Nachsatz. Also es ging darum, dass der Haufen die Probleme sind. Also je größer Probleme zu sein scheinen, desto mehr Fliegen setzen sich drauf. Also die AfD, das ist meine Beobachtung, wird dann oder empfindet sich dann als besonders erfolgreich, wenn die Bundesrepublik, die Bürgerinnen und Bürger ein Problem haben. Und deswegen zehrt sozusagen die AfD aus Problemen. Und das finde ich extrem verwerflich. Nicht, dass sie lösen will, sondern dass sie sich freut, wenn Probleme haben. Die AfD ist groß geworden in einer Phase, als sehr viele Flüchtlinge 2015 Deutschland erreichten. Und vorher schien sie sich so abzuebben, dann war sie wieder da. Und seitdem, seit 2015, bei aller Problematik, dass wir Migration brauchen, auf der einen Seite dringend in den Arbeitsmärkten, auf der anderen Seite aber keine Migration in die Sozialsysteme. Also bei all dem, was Menschen auch wirklich berührt, ist das eben etwas, das heißt, die AfD will, dass wir Probleme haben, weil sie aus diesem Problem heraus erfolgt.
Also die AfD ist die Fliege auf der Scheiße, wenn ich das so übersetzen darf.
Das haben Sie jetzt gesagt, die AfD ist die Fliege auf dem Haufen Probleme.
Und wenn Sie jetzt bei so einem Auftritt sagen, und jetzt produziere ich gleich eine Schlagzeile vorauseilend, dann wollen Sie, um im Bild zu bleiben, noch mal richtig auf die Kacke hauen, weil Sie wissen, Sie werden wahrgenommen.
Die Sendung gefällt mir heute Abend.
Oder?
Nein, ich glaube, ich habe ja... Also, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass eine dezidierte Sprache auch Menschen abholt. Natürlich gibt es auch Leute, die finden das schrecklich. Das weiß ich ja. Die sagen, mein Gott, kann die nicht mal ein bisschen gepflegter reden oder so. Das tue ich auch normalerweise. Ist jetzt nicht so, dass das ständig mir über die Lippen kommt. Aber in Bildern zu sprechen.
Aber es kommt doch regelmäßig vor, dass Sie Ihrem Ärger auch Luft machen. Und viele Leute schätzen das. Woher kommt denn das eigentlich, diese kurze Lunte? Können Sie das erklären?
Nee, eigentlich habe ich gar keine kurze Lunte. Die habe ich nicht wirklich. Mhm. Weil wenn ich eines gelernt habe, aufgrund meiner Lebenserfahrung, auch auf meiner politischen Erfahrung, die ich natürlich jetzt seit über 30 Jahren habe, ich bin erst seit 7 Jahren im Deutschen Bundestag, also wenn Sie so wollen, professionell in der Politik. Vorher war ich ehrenamtlich in der Politik, habe für einen Verlag gearbeitet, also ein ganz normales Leben geführt mit meinem Mann, meinen Kindern, meinem Beruf, muss man dazu sagen, dass ich keine kurze Lunte habe. Ich weiß schon, Dinge einzuschätzen, mich auch mal einzurollen und zu sagen, jetzt sagt man nichts. Ich würde es mal sagen, ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch und ich denke, bevor ich einen Herzinfarkt bekomme, lasse ich es lieber raus. Das empfehle ich übrigens immer denen, die sehr introvertiert sind und wo ich merke, wenn die Ader hier so, wenn das so dick wird, dann sollte man vielleicht mal Luft ablassen. Und manchmal habe ich auch Spaß dran, ich räume es ein, mit Wortspielen auch eine gewisse Stimmung zu erzeugen.
Sie sind mit 2 Brüdern groß geworden, wir sehen da ein Foto. Hoffentlich kommt es. Da, genau, von 1962, da sind Sie 4 Jahre alt. Und Sie haben erzählt, dass die Brüder Ihnen beigebracht haben, wenn Sie gehänselt wurden auf dem Schulhof, dass Sie zugeschlagen haben.
Nein, also vom Hänseln konnte keine Rede sein, davon ist keiner ausgegangen. Sondern wenn ich mich raufe mit Klassenkameraden, was in den 60er Jahren durchaus vorkam, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil dann wahrscheinlich alle Lehrer sofort sagen würden, die Kinder brauchen einen Psychologen oder der Anwalt stünde schon am Schulrand. Und dass einer meiner Brüder mir eben beigebracht hat, ich war sehr zierlich. Und wenn dann irgendein großer Junge mir irgendwie blöd kommt auf dem Schulhof, wie ich den zu Fall bringe. Ich darf das mal so erklären. Und das ist ab und zu gelungen. Ab und zu, selbstverständlich.
Die Geschichte mit den Brüdern ist jetzt lange her, aber die Art zuzuschlagen ist geblieben, ne?
Nein, ich möchte jetzt auch heute Abend keine Miosga-Doppelpunkt-Strack-Zimmern-Schläg zu. Das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Ich habe ja inzwischen auch Enkelkinder, die das möglicherweise erfahren. Nein, ich glaube, es ist eine Temperamentfrage, das räume ich unumwunden ein. Und ich glaube, dass ich deswegen auch eine enorme Projektionsfläche bin. Im Guten, aber ich bin auch offen, auch im Schlechten. Ich erlebe auch Dinge, die sind hart und die haben auch nichts mehr mit politischer Auseinandersetzung zu tun.
Einer, der Ihnen Paroli bietet, Frau Strack-Zimmermann, ist der FDP-Vorsitzende in Thüringen, Thomas Kemmerich. Das ist der mithilfe der AfD 2020 mal ganz kurz Ministerpräsident war. Er brüstet sich damit, auf seiner Kampagnenseite Rekord für kürzeste Amtszeit steht da. Und Sie kennen sich beide aus dem Bundestag. Und als das damals geschah, haben Sie ihm geraten, doch vielleicht aus der Partei auszutreten. Dass er jetzt, Sie, die Spitzenkandidatin der Europawahl der FDP, ausdrücklich auslädt, in Thüringen Wahlkampf zu machen. Ist das die Retourkutsche?
Nein, ich glaube nicht. Also Thomas Kemmerich und ich haben, er kommt aus Aachen eigentlich, also er kommt aus Nordrhein-Westfalen, ist dann schon sehr früh nach Thüringen gegangen. Und als wir uns kennenlernten 2013, fand ich ihn einen guten Typ, der anpackt und macht. Ich fand, sich von Herrn Höcke wählen zu lassen, eine absolute Katastrophe und habe dem auch sofort reagiert, weil dass man gerne Ministerpräsident wird, dass man gerne so ein Amt hat, alles okay, aber nicht von Herrn Höcke. Und ich habe mich auf Twitter sofort dazu geäußert und das fand er natürlich nicht gut.
Klar, so. aber warum, bei dem Parteitag, warum werden Sie heute ausgeladen?
Ja, das stimmt nicht so ganz. Ich habe auch mit den Thüringern Kontakt, sondern ich bin ja von 90% der Abgeordneten, also der Stellvertreter, auf dem Parteitag zur Spitzenkandidatin gewählt
aber
worden.
Machen Sie jetzt Wahlkampf in Thüringen oder nicht? Unsere Information ist von Thomas Kemmerich, dass Sie da eigentlich nicht gern gesehen sind, ja, wegen Ihrer Haltung zur Ukraine.
Ja, ich muss dazu sagen, Thomas Kemmerich ist zwar der Landeschef, aber er hat keinen Einfluss auf Kreis- oder Ortsverbände. Ich habe mit den jungen Liberalen in Thüringen guten Kontakt, die eben, ich sag's mal so, nicht glücklich sind über das, was seinerzeit im thüringischen Landtag gelaufen ist. Und insofern haben wir das gegenseitig zu akzeptieren. und gut ist.
Aber werden Sie jetzt da auftreten oder nicht?
Ich habe ja noch 42 Tage und das wird organisiert in meinem Büro, weil das ja immer Veranstaltungen sind, da müssen Räume gemietet werden, da gehe ich hin. Ich war jetzt gerade in Brandenburg und Sachsen. Das heißt, also diese Mehr, ich sei nur im Westen unterwegs, habe ich übrigens auch im Parteitag noch mal gesagt, diese Bundesrepublik ist ein Land, sie ist nicht Nord-Süd, Ost-West.
Ich weiß, Sie sind auch in Brandenburg gewesen, in Eberswalde, ja. Vergangenen Samstag haben wir gesehen, aber Herr Kemmerich und es gibt auch andere Vertreter aus der thüringischen FDP haben gesagt, sie wollen nicht, dass sie dort auftreten. Und
aber auch das ist doch okay.
Ist das okay? Ist das ja, nicht natürlich. Absurd, dass die
Nein.
Spitzenkandidatin doch nicht
Nein,
auftritt?
Nein, das ist nicht absurd. Eine Partei ist eine Partei. Und wenn Herr Kemmerich es nicht will, heißt das nicht, dass andere seiner Kolleginnen und Kollegen es nicht wollen. Sondern das ist so, Sie fragten mich ja vor ein paar Minuten, ist es die Retourkutsche? Mhm. Vielleicht. Mhm. Weil er natürlich seinerzeit not amused war, dass ich Sekunden, nachdem ich erfuhr, dass er sich von Höckert wählen lassen, derart reingegangen bin. Mhm. Ich würde es heute wieder tun, aber da ist jetzt auch Ruhe im Karton. Und ich glaube, dass ich darf das mal ganz vorsichtig sagen, in meiner Partei nicht alleine bin mit der Einschätzung, dass das seinerzeit ein großer, schwerer Fehler gewesen ist.
Es könnte auch daran liegen, wie Sie gegenüber der Ukraine auftreten. Das ist was, was nicht weniger auch in Thüringen an Ihnen kritisieren. Das ist nicht nur Ihre Haltung in Bezug auf die Waffenlieferungen, sondern auch die nicht zu, das kann man glaube ich sagen, überhörende Art und Weise, wie Sie den Kanzler seit Beginn dieses Überfalls Russlands auf die gesamte Ukraine vor sich hertreiben.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, selbsternannte Eurofighterin und Oma Courage. Sie ist eine der ersten, die nach dem russischen Angriff zu mehr Unterstützung für die Ukraine aufruft. Lautstark fordert sie mehr Waffenhilfe und damit oft auch den Bundeskanzler heraus. Als sie mit Kollegen kurz nach Kriegsbeginn in die Ukraine fährt, erhöht sie damit auch den Druck auf den Kanzler, der zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht vor Ort war. Sie und andere kritisieren die mangelnde Führung des Kanzlers. Er kontert:
Manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
Strack-Zimmermann lässt bei dem Thema nicht locker. Beispiel Leopard 2 Panzer. Der Kanzler lehnt die Lieferung immer wieder vehement ab.
Die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt. Denn wenn der Kanzler das nicht will, dann muss er das erklären. Jeden Tag sterben da unvorstellbar viele Menschen. Und die Ukraine, das sind heute die großen Verlierer und das ist einfach nur beschämend.
Januar 2023. Nach Absprache mit anderen Staaten, vor allem der USA, stimmt Scholz gemeinsamen Panzerlieferungen in die Ukraine zu. Doch das reicht nicht, findet Strack-Zimmermann. Nun brauche es auch Marschflugkörper vom Typ Taurus, um der Ukraine die Möglichkeit zu geben, unter anderem russische Versorgungsdepots im Hinterland anzugreifen. Der Kanzler aber mahnt erneut zur Vorsicht.
Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun.
Strack-Zimmermann bleibt dennoch bei ihrer Haltung und stimmt im Bundestag sogar mit der Opposition.
Ja, ich habe mich gerade entschlossen, dem CDU-Antrag zuzustimmen, ausschließlich, weil das System des Taurus unmissverständlich genannt worden ist.
Auch beim Parteitag gestern wieder deutliche Kritik von Strack-Zimmermann in Richtung Kanzleramt.
Und wer zulässt, dass Einfrierungsfantasien ihren Lauf nehmen und zur strategischen Zielsetzung werden, wer die Unterstützung der Ukraine wachsweich formt, der gefährdet Europa und die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder.
Sagt Frau Strack-Zimmermann auf dem Parteitag und wird das jetzt diskutieren mit mir und unseren weiteren Gästen, die Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung Nicole Deitelhoff ist bei uns und der Autor und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung Herr Rebret Prantl, der nicht müde wird zu sagen, dass er sich sorgt, dass wir nur noch über Krieg reden und viel zu wenig über Frieden. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Verstehen Sie trotzdem, trotz Ihres Appells, dass eine Politikerin wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann sich so nachdrücklich und so engagiert für ein derart barbarisch überfallenes Land engagiert?
Ich stimme dem Satz sofort zu. Das Land ist barbarisch überfallen worden. Aber es gibt bei der Diskussion über Krieg und Frieden zwei Grundlinien. Die eine Grundlinie orientiert sich an der Verteidigung der Freiheit und an der Verteidigung des Völkerrechts. Da bin ich ganz nahe als Jurist und als jemand, dem das Völkerrecht wichtig ist. Die andere Grundlinie orientiert sich an dem Preis, der für die Verteidigung zu zahlen ist und der in Menschenleben bezahlt wird, Art 1 und Art 2, an Risiko eines nuklearen Krieges, eines Atomkrieges, das ich für real halte. Beide Positionen sind berechtigt und beide Positionen sollen und müssen vertreten werden. Was ich für falsch halte, ist der Dogmatismus und der Fundamentalismus, mit dem in der Diskussion die Positionen vertreten werden. Und das kreide ich Frau Strack-Zimmermann an. Bei aller Pointiertheit der Position, die ich als politischer Leitartikler durchaus gutieren kann, aber dass man für die andere Position kein Ohr hat, dass man die andere Position als Verrat und als Schande bezeichnet, das ist falsch und wir müssen in Fragen von Krieg und Frieden miteinander diskutieren. Sie überzeugen die Überzeugten, sie sollten die anderen überzeugen und dafür werben. Mit der Art und Weise, wie ich es eben gesehen habe, werben sie nicht.
Bevor Sie antwortet, Frau Deitelhoff, schauen wir zu unausgewogen auf diese Diskussion.
Ja, ich glaube schon. Das liegt aber auch daran, dass es natürlich sehr viel einfacher ist, über die militärische Unterstützung der Ukraine zu sprechen, über Waffenlieferungen, als über diplomatische Initiativen. Und das liegt einfach daran, dass wir Waffen in gewisser Weise gut zählen können. Wenn sie uns jemand an die Haustür bringen würde, könnten wir sie sogar anfassen. Und mit diplomatischen Initiativen ist es eben nicht so. Die sind nicht greifbar, welches Land liefert wie viel diplomatische Initiative. Und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass wir uns so sehr auf dieses Zählbare konzentriert haben, dass wir die ganze Zeit über die militärische Unterstützung öffentlich sprechen, obwohl natürlich beides gleichzeitig läuft. Also die ganze Zeit laufen diplomatische Initiativen. Und die militärische Unterstützung, das ist mir nochmal ganz wichtig, ist keine Alternative zur Diplomatie, sondern sie ist ein Mittel, um Diplomatie erfolgreich machen zu können.
Dass Sie vor allem sehr viel Waffenlieferungen fordern, das hat auch in der Bundesregierung immer mal wieder zu Reibereien geführt. Der Außen- und Sicherheitsberater des Bundeskanzlers, Sie kennen ihn, Jens Plötner, soll auf einer Bundeswehrtagung im November über Sie gesagt haben, boah, die Alte nervt.
Er hat es gesagt.
Ja, oder andere haben es bestätigt. Jetzt kann man sagen, sie dürfte an Jens Plötner wahrscheinlich nerven, dass er die jahrelange Russlandpolitik der Sozialdemokraten mit zu verantworten hat. Aber es nützt ja nichts. Sie sind in einer Koalition. Sie müssen zusammen klarkommen. Haben Sie seit November irgendwann mal Gelegenheit gehabt, wieder zu besprechen, wie Sie wieder aneinander Freude haben können?
Schauen Sie, Frau Miosga, es geht ja nicht darum, dass wir hier befreundet sind oder Freude aneinander haben. Ich glaube,
aber
wir
die
haben
Diskussion
beide
zu suchen, das ist das, was
ja,
Herr Prantl
ja,
sagt.
Aber das, weil Sie das reduzieren jetzt auf
ja,
die...
Es ist ein
das
Beispiel.
Ist jetzt, das ist jetzt, Herr Plötner hat sein Privatleben und ich auch noch. Und ich finde, damit muss man professionell umgehen. Ich komme aus dem Rheinland. Ich fand das ganz lustig, dass er das sagte. Vor ungefähr 1200 Soldaten, die dort saßen, auf einer großen Veranstaltung. Und er hat es so laut gesagt, auf die, und Sie müssen den Kontext sehen. Ich habe den Kanzler gefragt, der Bundeskanzler, haben Sie ein Konzept, wenn der Krieg länger als anderthalb, zwei Jahre dauert? Und just in dem Moment, als ich die Frage beendet hatte, der Kanzler konnte noch gar nicht antworten, ist es aus ihm herausgebrochen, boah, die Alte nervt. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über Offenheit und Gradlinigkeit. Ich fand das sehr ehrlich. Ich hätte es gut gefunden, wenn er es zugegeben hätte, weil hinter ihm 10 Generäle saßen, die vor Schreck Atem anhielten und mir sofort eine SMS geschrieben haben. Aber Spaß beiseite. Nein, das ist genau der Punkt. Nämlich, sich mal darüber Gedanken zu machen, weil Sie am Anfang sagten, dass ich vom ersten Tag an sozusagen gegen den Kanzler polemisiere. Das tue ich gar nicht. Sondern als der Kanzler die Rede gehalten hat, unmittelbar nach dem Angriff, sprach er von der Zeitenwende, dass die Bundeswehr gestärkt werden muss. Eine beachtliche Rede, wo die eigenen Sozialdemokratie, also die eigenen Mitglieder des Deutschen Bundestages, den Atem anhielten, während die Begeisterung oder ich sag mal die Freude darüber, über diese sehr klare Einschätzung bei uns und auch bei den Übrigen durchaus zu spüren und zu hören war im Klatschen. An der Stelle soweit so gut. Die Diskussion fing dann an, Sie hatten es gerade erwähnt, mit der Frage der Panzer. Er war dann bei mir, ich hatte ihn eingeladen, im Namen des Ausschusses zu uns in den Ausschuss zu kommen. Und da hat er klar erklärt, das könnte sein, aber momentan wolle er nicht. Und wir wissen, die Geschichte ist dann geendet, dass ungefähr 9 Monate später wir dann Panzer geliefert haben. Und worum die Diskussion jetzt geht, dass in dieser langen Diskussion, und Sie haben natürlich recht, das ist haptisch, das können wir uns vorstellen, Panzer, dass über diese Diskussion, die geführt wird in der Öffentlichkeit, dass man eben gar nicht weiß, was sonst im Hintergrund geschieht. Und ich persönlich, und da weiche ich auch nicht von ab, nicht, dass wir das Gespräch nicht suchen, absolut nicht. Wir sind uns alle der Ernst der Lage bewusst. Ich und meine Kollegen, Kolleginnen sind zutiefst überzeugt, nur eine starke Ukraine wird letztlich Wirkung erzielen, dass Wladimir Putin und seine Schergen überhaupt nur eine Sekunde darüber nachdenken, mit der Ukraine sich an den Tisch zu setzen. Er artikuliert wöchentlich, er will die ganze Ukraine. Er hat es schon 2008 artikuliert. Er macht es jetzt. Er greift ja schon längst tief in die Innere. Also das geht ja schon bis an die Westgrenze der Ukraine, bis nach Polen. Das heißt, wir müssen uns im Klaren sein, da sitzt keiner gegenüber. So, wenn wir beide diskutieren, ich höre Ihnen zu, Sie hören mir zu, wir versuchen einen Kompromiss zu finden.
Gerade habe ich das Gefühl, Sie haben ihm gar nicht zugehört. Doch, weil er hat ihn Dogmatismus und Fundamentalismus
vorgeworfen. Nee, ich bin nicht dogmatisch, ich bin nicht fundamental.
Vielleicht können Sie dazu Stellung nehmen anhand Herr Prantl würde wahrscheinlich sagen, einer Provokation. Sie haben Schlagzeilen gemacht mit einem T-Shirt. Vielleicht können wir das kurz sehen. Ein T-Shirt, auf dem ein Taurus war, das haben Sie geschenkt bekommen auf der Münchner Sicherheitskonferenz von einer Ukrainerin. Genau.
Was jetzt im Haus der deutschen Geschichte in Bonn ausgestellt wird.
Das war für diese, das muss man dazu sagen, Sie haben das gespendet. Für diese Ukrainerin war das wahrscheinlich ein sehr schöner Moment, dass Sie das angezogen haben.
Das sind beides. Er ist Mitglied der RADA in der Ukraine, die junge Frau kam.
Das war für die wichtig.
Und dann hat sie mich gebeten, das anzuziehen.
So, genau. Und zeitgleich haben Sie es dann aber veröffentlicht. Was ist das für Sie, Herr Prantl?
Ich finde, es ist ein unernster Umgang mit einem todernsten Thema.
Aber nicht für die beiden.
Aber für die Öffentlichkeit. Es ist tatsächlich so, Frau Strack-Zimmermann, ich kenne ganz viele Menschen, ganz viele Leute, denen machen sie Angst. Mir machen sie keine Angst. Aber sie sind mir, und ich wiederhole das Wort, sie sind mir in der Art und Weise, wie sie ihre Position vertreten. Sie haben vorhin, als sie vom Sozialstaat geredet haben, gesagt, es kommt immer mehr und mehr und mehr hinzu. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, es kommt immer mehr und mehr hinzu. Sie haben, wie man auf Bayerisch sagt, sie kriegen kein Genug. Und in der Art und Weise, wie Sie die Diskussion führen, überzeugen Sie diejenigen, die schon überzeugt sind, Sie überzeugen die anderen nicht. Und mir ist das Thema zu ernst. Mir ist auch der Taurus zu ernst. Über den Taurus kann man lange diskutieren. Sie haben vielleicht als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses mehr Informationen als ich habe, geheime Informationen. Aber deswegen haben Sie nicht recht. Nicht unbedingt recht, weil Sie mehr Informationen haben. Mir ist der Taurus zu gefährlich und die Art und Weise, wie der Kanzler argumentiert.
Warum?
Weil die Kriegsgefahr.
Warum?
Weil der Taurus zu weit reicht. Man kann Moskau damit angreifen.
Vielleicht brauchen wir auch gar nicht in diese Frage rein. Ich würde Ihnen zustimmen, Herr Prantl, dass diese Art mit dem T-Shirt, das so ein bisschen zur Popkultur dann natürlich wird, der Krieg und Entscheidungen über den Krieg, über Ausrüstung. Und ich finde da auch, das wird dem nicht gerecht. Es ist zu banal für das, über was wir sprechen. Und ich glaube, ein Problem ist tatsächlich, dass die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer gegen Waffenlieferungen sind, weil sie Angst haben, aber wie gesagt, nochmal, aus welchen Gründen auch immer, dass die das Gefühl haben, sie werden dann nicht mehr ernst genommen, dass ihre Position überhaupt keine Bedeutung hat und lächerlich gemacht wird. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, denn wir müssen einfach sehen, dass wir stabil um die 30% der Bevölkerung haben, die der Meinung sind, dass wir nicht so viele Waffen liefern
sollten. Vielleicht können wir, bevor wir weiter darüber reden, einmal die Statistiken ansehen. Wenn ich hätte zum Beispiel geglaubt, dass im zweiten Kriegsjahr die Kriegsmüdigkeit ansteigt, aber zumindest ist die jüngste Umfrage zeigt ein bisschen in das Gegenteil. Wir gucken uns das mal an.
Laut einer aktuellen Umfrage des ZDF wächst die Zustimmung in der Bevölkerung für die militärische Unterstützung der Ukraine durch die westlichen Staaten. 42% der Befragten sind für eine stärkere Unterstützung. Im Februar waren es 33%. In etwa gleichbleibend ist der Anteil derer, die die Unterstützung als ausreichend empfinden. Für weniger Unterstützung sprechen sich im April 22% aus. Im Februar waren das noch 6 Prozentpunkte mehr. Ein anderes Bild ergibt sich, wenn direkt nach der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gefragt wird. Dies wird weiterhin von der Mehrheit der Befragten abgelehnt. Laut ARD Deutschland-Trend von Anfang März sind 61% dagegen, nur 29% dafür.
Also Frau Deitelhoff, wie ist das einzuordnen?
Naja, was wir momentan sehen, ist ein Trend nach oben in der Unterstützung. Den würde ich aber noch nicht als stabil sehen. Wenn wir uns die europaweiten Daten ansehen, dann sehen wir nämlich, dass tatsächlich die Unterstützung runtergeht in allen europäischen Ländern im Durchschnitt.
Es kommt ein bisschen darauf an, in welchen Ländern Sie
fragen. Richtig, aber deswegen habe ich extra gesagt, im Durchschnitt.
Aber ich finde auch falsch, das Wort Kriegsmüdigkeit herzunehmen.
Aber da geht es darum, und es ist nicht nur die militärische Unterstützung, sondern es ist genauso auch die finanzielle Unterstützung, die sogar am stärksten leidet. Also von daher, wir haben schon ein Nachlassen und Unterstützung, insbesondere weil natürlich mehr und mehr Menschen auch klar wird, dass dahinter erhebliche Kosten stecken und weil natürlich auch immer mehr Menschen klar wird, auch wenn das immer noch nicht meines Erachtens nach genügend diskutiert wird, dass dieser Krieg uns sehr lange begleiten wird. Also von daher, das ist keine Trendwende oder sowas, die wir sehen, sondern da muss man jetzt die nächsten Monate abwarten. Ich würde nicht erwarten, dass die Werte weiter steigen.
Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass
nochmal... Ich habe nicht Kriegsmüdigkeit gesagt. Nein, ich habe das gesagt und das ist eine falsche Einordnung. Das ist völlig richtig. Also es geht jetzt um die Unterstützung der militärischen Hilfe.
Es hat nichts mit Müdigkeit zu tun.
Nein, es ist Sorge.
Es ist Sorge und vielleicht es ist auch... das Wollen, mehr von Frieden zu reden, mehr von Diplomatie zu hören.
Also Herr Prantl. Aber das Problem ist, dass vieles an der Diplomatie können wir eben nicht in dem Sinne öffentlich besprechen, wie wir eben Taurus besprechen können. Sondern es findet hinter den Kulissen statt und es kommt sogar darauf an, dass es hinter den Kulissen stattfinden kann, damit alle Seiten so lange wie möglich ihr Gesicht wahren können, bis man dann eigentlich die Lösung mehr oder weniger schon in der Hand hat. Das macht es unglaublich schwierig, aber das heißt nicht, dass es nicht stattfindet. Und nur eine Sache noch. Also Sie haben sicherlich recht, ich stimme auch manchmal mit Ihrer Rhetorik nicht so ganz überein und wünschte mir, Sie würden etwas zurückgenommener sein. Aber die andere Seite ist natürlich genauso. Also wir haben die Lumpenpazifisten-Beschimpfung auf der einen Seite, wir haben die Kriegstreiber-Beschimpfung auf der anderen Seite. Das zeigt einfach, dass die Debatte insgesamt enorm polarisiert ist und insgesamt nicht besonders gut diskutiert wird, und zwar auf allen Seiten.
Das war meine Eingangsfeststellung. Ich stelle das auf beiden Seiten fest. Und man verteilt dann nach Max Weber die einen sagen, sie sind die Verantwortungsethiker, das sind sie. Die anderen, die Gesinnungsethiker, die werden beschimpft, weil Gesinnungsethik nie etwas Gutes sein soll.
Aber
und ich denke, man muss diese Kategorien gleich ganz weglassen. Auf beiden Seiten liegt Verantwortung. Auf beiden Seiten liegt der Wunsch, weiterzugehen.
Aber lassen Sie Herr Prantl, wir sind jetzt an einer akademischen Diskussion gerade angelangt. Nein. Dass ich polarisiere mit meinen Worten, ist nicht falsch. Wenn Sie durch die Ukraine reisen, wenn Sie sich die Tragödien dort anschauen, und ich muss es leider auch nach 2 Jahren und 2 Monaten immer wieder sagen, wie viele Frauen vergewaltigt werden nach wie vor. Über 20.000 Kinder sind verschleppt nach Russland und nach Weißrussland. Es sind Folterkeller gefunden worden, nicht nur für Erwachsene, auch für Kinder. Es sind Massengräber ausgehoben worden. Ich kann das Ihnen dezidiert sagen, was sich in der Ukraine abspielt. Und bei allem Respekt, wir können in der Einschätzung unterschiedlicher Meinung sein. Ich werde, solange ich Politik mache, nicht zuschauen, was in der Ukraine passiert und wir gehen zur Tagesordnung über.
Ich nicht.
Herr Prantl, ich bin ganz nah bei den Menschen. Das liegt an sondern an meinem Job. Ich bin seit 3 Monaten auf Reisen in vielen Städten, in vielen Gemeinden und ich unterhalte mich. Ich nehme die Angst, vor der wir gerade sprachen, zutiefst ernst. Ich nehme sie zutiefst ernst. Und dennoch sind meine Kollegen und ich, die in diesem Ausschuss sind, in diesem Bundestag, heute gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und da bin ich in der Tat anderer Auffassung als der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler nennt es besonnen. Ich halte diese Art von Zurückhaltung für einen Fehler, weil es gibt nur einen, der sich darüber freut, dass es einen besonnenen, das ist ja eine Kreation eines Wortes, gibt, und das ist Wladimir Putin. Er weiß, wie berechenbar wir sind. Er kennt unsere Sprache. Er hat lange in diesem Land gelebt. Und deswegen, ich habe die Sichtweise der Ukrainerinnen und Ukrainer, und dieses Volk leidet Todesqualen und sie wollen nicht besetzt werden. Sie wollen in Freiheit und Frieden leben, wie wir auch.
Und dennoch gibt es in Deutschland eine Sehnsucht nach Verhandlungen. Es gibt diese Leute, wir hören das auch von dem Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten, der den Krieg einfrieren möchte. Es gibt diese Sehnsucht, dass es schnell zu einem Ende kommen möge und Verhandlungen oder Annäherungen irgendwie eingeleitet werden. Frau Deitelhoff, helfen Sie uns, wie weit wir davon entfernt sind.
Leider noch weiter, als wir uns das vielleicht wünschen würden. Also, dass der Wunsch nach Frieden da ist und nach Verhandlungen da ist, ist vollkommen verständlich. Ich glaube, den teilt jede und jeder. Aber wir sind noch nicht in einer Situation, in der die Bereitschaft da ist. Also nehmen wir mal
zum Beispiel diese milliardenschweren Hilfen, die jetzt aus den USA endlich vorgegeben sind.
Ja, aber sie alleine sind es nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, die helfen, aber sie werden in dem Ausmaß, das sie momentan haben, werden sie die Ukraine nicht in eine Offensivposition bringen, sondern sie helfen maximal, die Front zu halten, die wir momentan haben. Das muss man sich zum einen klar machen. Worum es aber auch nur geht und auch nur gehen kann zu diesem Zeitpunkt im Krieg, wir reden nicht über eine Rückeroberung der ukrainischen Territorien zu diesem Zeitpunkt. Wir reden darüber, den Druck auf Russland so lange aufrechtzuerhalten, bis Russland die Hoffnung verliert, diesen Krieg militärisch entscheiden zu können und sich genötigt sieht, in Gespräche einzusteigen. Da sind wir leider noch nicht. Nur das ist eine Funktion nicht nur von militärischer Unterstützung, sondern auch von politischer und auch von finanzieller Unterstützung.
Mhm. Und auch humanitärer und wirtschaftlicher Unterstützung. Da läuft nämlich auch sehr viel und da reden wir viel zu wenig.
Aber verstehen Sie das, Herr Prantl, dass man erst in die Position des Stärkeren kommen muss, um dann auch verhandeln zu können?
Das verstehe ich so nicht. Natürlich sucht jeder eine günstige Verhandlungsposition, aber ich denke, man muss Verhandlungen einfädeln. Frau Deitelhoff sagt, wir wissen nicht, was an diplomatischen Bemühungen im Hintergrund läuft. Ich fürchte, es läuft herzlich wenig und ich suche.
Ich stelle
mir immer das ganz simpel vor. Es gilt sozusagen die Verhandlungen einzufädeln. Meine Mutter war Schneidermeisterin, der habe ich manchmal geholfen, den Faden in das Öhr hineinzukriegen. Und ich finde, das ist notwendig. Wir müssen den Faden in das Löchlein hineinkriegen.
Wem trauen Sie zu, diesen Faden einzufädeln, wenn Putin die ganze Zeit sagt, er will gar nicht verhandeln?
Manchmal kommt es mir so vor, als ob dieses "Ich will gar nicht verhandeln" beinahe triumphalistisch gesagt wird.
Das ist eine ganz normale Frage.
Ich weiß nicht, ob Putin wirklich nicht verhandeln will, ob das Teil seiner Rhetorik ist, in eine ordentliche Verhandlungsposition zu kommen, ob er den Preis hochtreiben will. Ich weiß es nicht. Vielleicht will er momentan gar nicht verhandeln, aber im nächsten Monat ja. Wer kann den Mediator spielen? Wer kann den Vermittler spielen? Es kommen einige in Frage, ob es China sein kann, ich weiß es nicht, ob es Brasilien sein kann, ob es der globale Süden ist. Manchmal habe ich den Eindruck, der Papst würde auch ganz gern vermitteln, in der Art und Weise, wie er sich verhält.
Da sind Sie, wir haben ja zwei praktizierende Katholiken am Tisch sitzen. Ich glaube, da sind Sie beide sehr konträrer Meinung zu, weil der Papst neulich damit aufgefallen ist, dass er zur sinngemäß zusammen zum Hissen der weißen Flagge aufgerufen hat und zum Verhandeln.
Wir wollen den Heiligen Vater jetzt nicht überstrapazieren.
Er hat ja nicht die Kapitulation gefordert. Er hat letztendlich Friedensgespräche gewollt. Ja. Er
hat vergessen, seinen gläubigen Schäfchen, zu denen wir beide ja auch gehören, einen Vorschlag zu machen, mal Kyrill den Ersten. Sie wissen, das ist der Führer, der oberste Hirte,
der Patriarch der Kirche dort.
Der russischen KGB-Agent, milliardenschwer. Den hätte der Papst ja mal in religiöser Einsamkeit anrufen können und sagen, weißt du was, Junge, lass mal stecken,
deine Rhetorik. Sie wissen, das hat er ja auch gemacht. Er hat ihn als Ministrant Putins bezeichnet. Das ist eine berühmte Äußerung.
Aber ich glaube, wir wollen den Papst sein lassen.
Es ist eine Art und Weise. Sie haben ja recht, bei Kyrill.
Der
Kyrill ruft zum Heiligen Krieg auf.
So. Er misst Putin der Religion. Osternacht und am nächsten Tag
er misst der Religion eine Rolle zu, die sie nicht haben darf. Das kennen wir gut aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da hat es unsere Seite auch gemacht.
Absolut.
Und das darf man nicht wiederholen.
Deswegen wollen wir den Papst.
Genau.
Den Papst sein lassen
an der Stelle, das ist mir nur aufgefallen.
Wir wollen aber Vermittlung.
Aber vielleicht nicht gerade der Papst.
Frau Deitloff hat ja schon mehrfach gesagt, es ist eben wahnsinnig schwierig, diese Leute, die danach schreien, zu überzeugen, dass das schon stattfindet, weil das eben im Verborgenen stattfindet. Aber wir wollen uns dem ein bisschen nähern, weil Sie Sie sind praktizierend dabei, Sie sind forschend dabei. Wenn Sie sagen, es läuft viel im Hintergrund, helfen Sie uns. Was läuft im Hintergrund?
Also, ich kann Ihnen keine Details sagen, aber ich sage Ihnen so viel. Es ist natürlich, der Globus wird natürlich gescannt, weil dieser Angriff Russlands auf die Ukraine, die Russen produzieren inzwischen Waffen, 30% vom Bruttoinlandsprodukt, 30%, wir sprechen bei uns von 2, also nur mal der Relation, dass natürlich geschaut wird, die ganze Welt ist angezündet durch diesen Krieg. Das ist nicht nur europäisch. Da geht es jetzt um den ganzen Erdball, bis hin, dass ein Beispiel Japan, ja nur 1000 Kilometer von Vladivostok, also vom russischen Festland entfernt, unglaubliche Sorge hat. Ich war gerade da, angegriffen zu werden. Auf der anderen Seite, Russland ist ja nun mal das größte Land der Erde. Und die Frage ist, wer könnte etwas bewirken? Ich glaube, dass, wenn sie denn wollten, natürlich China etwas bewirken könnte, um es mal so auszudrücken. Weil China hat erstens mal auf der einen Seite kein Interesse, dass dieses Europa völlig desolat wird, weil es noch, China zieht sich ja sukzessive zurück, aber noch ein Markt ist, der völlig aufgelöst wird. Auf der anderen Seite ist China unter anderem auch ein Unterstützer Russlands. Mhm. Dahingehend, dass das System der Chinesen sowie das System der Russen die Art, wie wir leben, die Freiheit, ablehnt. Und insofern könnte China eine große Rolle spielen. Und was ich glaube, was wichtig ist, nochmal zurückzuschauen auf die G20-Gipfel in Indonesien, wo der chinesische und der amerikanische Präsident, die ja nun unterschiedliche Systeme vertreten, zu Wladimir Putin gesagt haben und ihn aufgefordert haben, nicht mal über einen Einsatz einer strategischen Atomwaffe überhaupt nachzudenken. Von dem Moment an war übrigens das Thema erstmal vom Tisch.
Und es macht den Eindruck, als würden Sie weiterreden, denn wir wissen, Putin wird im Mai, soweit ich informiert bin, nach China reisen. Vorher wird Präsident Xi auch noch bei Präsident Macron in Paris sein. Und dann hören wir auch noch, dass 9 Tage lang, ich weiß nicht genau wann das war, aber jetzt vor kurzem, der chinesische Geheimdienst in Moskau war. Was läuft da? Bewegt sich da was?
Ich glaube, auf der einen Seite die Besuche Putins in China, die geplant sind, und umgekehrt der Besuch chinesischer Geheimdienstmitarbeiter in Moskau hat vor allen Dingen damit zu tun, dass man auslotet, wie man kooperieren kann, wie man das vielleicht auch noch effektiver gestalten kann. Und das ist jetzt nichts, was uns überraschen müsste, sondern das haben wir eigentlich in den letzten 2 Jahren erlebt, dass diese Partnerschaft, wenn man so will, immer enger geworden ist. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, Chinas Präsident noch nicht zumindest in einer Position, wo er alle Brücken in den Westen abbrechen möchte, sondern nach wie vor hat er großes Interesse dran und er braucht auch den Handel mit Europa und auch mit Nordamerika. Das heißt, da ist noch ein Hebel da. Aber es geht jetzt darum, wie kann man China davon überzeugen, sozusagen weniger stark in Russland zu investieren und stärker in Europa, in Nordamerika. Und damit meine ich jetzt nicht wirtschaftlich investieren, sondern politisch. Das heißt, vor allen Dingen China, ich glaube, es ist einer der ganz wenigen Staaten, die Einfluss auf die russische Führung nehmen können, sie hinter einen Friedensprozess zu bringen. Und den haben wir ja momentan. Die Schweizer bereiten momentan eine Friedenskonferenz im Juni vor. Und das alles, was dort versucht wird, ist vor allen Dingen die internationale Unterstützung dafür zu bekommen. Das heißt, das ist eben kein westeuropäischer Prozess, es ist kein nordamerikanischer Prozess, sondern ein Prozess, hinter dem dann auch Indien, Brasilien und China stehen.
Aber welchen Sinn haben Verhandlungen, Gespräche, bei denen Russland nicht teilnimmt?
Aber es geht, ja, ich sage Ihnen, was das für einen Sinn hat. Es geht darum, Gespräche über Verhandlungen zu führen. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir tatsächlich in ernsthafte Verhandlungen einsteigen. Jetzt geht es darum, tatsächlich die internationale Unterstützung zu bekommen. Also Legitimität für einen solchen Prozess. Und je mehr der großen Schwellenländer hinter einem solchen Prozess stehen, desto schwieriger wird es für Russland, ihm fernzubleiben. Nur darum geht es jetzt. Aber wenn das gelingt, wäre schon so viel gewonnen auf diesem Weg.
An der Legitimität des Friedensannäherungsprozesses gibt es ja keinen Zweifel.
Naja, aber es müssen ihn alle Staaten akzeptieren. Wir haben schon viele Friedensprozesse deswegen scheitern sehen, weil sie nicht die Unterstützung der Staatengemeinschaft hatten. Und daran müssen wir jetzt arbeiten.
Wie kann ich Russland an solche Gespräche hinführen? Das ist der entscheidende Gesichtspunkt. Und solche Gespräche sind kein Verrat, sondern es ist der Versuch, das große Töten zu beenden. Und es ist ein gewaltiges Töten und das kann nicht noch jahrelang so weitergehen.
Die Schweizer haben die Russen eingeladen dazu, auch zu der Vorbereitung, damit es nicht an denen vorbeiläuft. Und Wladimir Putin hat umgehend reagiert. Er sei daran nicht interessiert. Für ihn sei die Schweiz nicht mehr neutral.
Ja. Würden Sie direkt mit Russland verhandeln?
Ob ich mit Russland verhandeln würde? Ja, ich würde mit dem Teufel verhandeln, wenn es darum geht, das Töten zu beenden. Und ich würde auch verhandeln ohne Vorbedingungen. Ich muss den Verhandlungsprozess offen gestalten. Und ich glaube, nur so kann man verhandeln. Und wenn wir über Friedensverhandlungsprozesse reden, haben wir große Vorbilder. Wir haben 1815 den Wiener Kongress, wir haben...
Aber vorsichtig, 1815 Wiener Kongress, da reden wir über ein Konzert von Großmächten, die die Welt unter sich aufgeteilt haben und je nachdem Länder zerschlagen haben und sie mal dem und jenem gegeben haben. Wir müssen ja schon irgendwie schauen, was sind noch Grundlagen für Verhandlungen. Wahrscheinlich würde man sagen, basale Anerkennung des Völkerrechts.
Darum habe ich auch vorher vom Völkerrecht
geredet. Eben.
Die Verteidigung des Völkerrechts.
Das muss gegeben sein. Das sind dann immer noch offene Verhandlungen. Aber ob Putin das so sieht.
Das unterscheidet natürlich 1648 und den Westfälischen Frieden und den Wiener Kongress
vom heutigen. Aber jetzt kommen wir mal wieder ins 21. Jahrhundert.
Aber es ist wichtig, weil es geht ums Verhandeln. Wie schauen Verhandeln aus? Ja. Wie komme ich aus Kriegen raus? Aber, wie komme ich aus dem Töten raus?
Ja. Aber ich muss da jetzt doch noch mal
dazwischen. Also Sie haben noch eine Minute.
Okay, ganz schnell. Es geht ja nicht nur um den konventionellen Angriff, Herr Prantl. Wir werden hier im Westen hybrid angegriffen. Wir werden im Kommunikationsraum angegriffen. Das, was im Internet passiert, ist zum großen Teil lanciert von den Trollen von Wladimir Putin. Wir sind ja schon auf einer ganz anderen Ebene. Asymmetrische Angriffe, Flucht wird ausgelöst durch Ernährungsentzug, durch die Felder, die in der Ukraine vermint sind. Flucht, die bewusst um den Druck auf Europa zu erhöhen. Herr Prantl, es ist viel, viel schichtiger. Und Wladimir Putin zieht alle Register. Dinge, die wir uns in unserem friedlichen, dankenswerterweise Leben vorstellen.
Frau Strack-Zimmermann, wir haben vor ein paar Jahren...
Herr Prantl, wir haben leider keine Zeit mehr, aber wir haben was versucht. Wir haben versucht, zwei gegensätzliche Positionen ein bisschen aneinander zu führen. Darf ich zum Schluss fragen, auch wenn wir jetzt nicht weiter diskutieren können, haben Sie heute was von Frau Strack-Zimmermann gehört, was Sie nachdenklich gemacht hat?
Vielleicht über den Papst?
Über den denke ich selber ab und zu nach.
Okay.
Ganz kurz. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen?
Kommen Sie, Herr Prantl, seien Sie mal nett.
Ich bin so in einem pausenlos nett. Und ich habe auch keine Angst vor Ihnen.
Müssen Sie.
Aber dass Sie sagen, es laufen Verhandlungen, es läuft Diplomatie. Mhm. Es geht nicht nur um Waffen. Und ich bin nicht nur die Waffenlieferantin und die Waffenfordererin. Mhm. Ich bin jemand, der diplomatische Bemühungen ganz hoch hängt. Das überrascht mich und das finde ich gut.
Können Sie es zurückspielen? Hat Sie was nachdenklich gemacht von dem, was Herr Prantl gesagt hat?
Nein, er bestätigt das, was ich ja jeden Tag erlebe, auch auf meinen Reisen.
Das müssen Sie ja auch mal haben.
Ja. Ich muss ja die Kurve bekommen. Dass Menschen Sorge haben und dass wir auf die Art und Weise uns nähern, ist viel. Aber ich freue mich, dass wir auch heute Herrn Prantl, wenn ich das mal so sagen darf, am Tisch ihm auch sagen konnten, was er offensichtlich noch nicht wusste.
Dann bedanke
ich mich. Und das ist eine echte Leistung bei ihm.
In der Hoffnung, dass es stimmt.
Es stimmt.
Ich bedanke mich. Bis hierhin im Hause Strack-Zimmermann durfte nicht geredet werden, wenn die Tagesschau kam. Das habe ich mal gelesen. Und deswegen schweigen wir andächtig und lauschen. Ingo Zamperoni, was macht ihr?
Wenn die Tagesthemen kommen. Ja, wir schauen auf einen anderen Konflikt nach Israel, wo es bislang höchstens die Hoffnung auf ein Abkommen über eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln gab. Aber jetzt wird da Druck von allen Seiten auf die israelische Regierung ausgeübt und der wird größer, auch von der Straße, aber eben auch aus der eigenen Koalition. Also das und mehr gleich bei uns in den Tagesthemen.
Der andere Konflikt. Danke, Ingo. Werden wir schauen. Und ich habe mich zu bedanken für die angeregte Diskussion heute hier am Tisch. Ihnen für das Interesse und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Danke Ihnen auch.